Also meine Frau und ich nach Deutschland zogen, weil ich dort eine theologische Ausbildung machen wollte, fanden wir eine kleine Kellerwohnung. Und in diesem Haus wohnte eine christliche Familie und wir besuchten deren Gebetskreis. Das führte schließlich, um es ganz kurz zu machen, dazu, das wäre jetzt eine lange Geschichte, dass wir nach 2 Jahren umzogen nach Gießen und ich dort an der Freien Theologischen Akademie weiter studierte. Heute ist das die Freie Theologische Hochschule. Hätten wir diese Wohnung nicht bekommen, hätten wir diese Familie nicht kennengelernt, wir wären nicht in diesem Gebetskreis gewesen und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in Gießen weiter zu studieren. Das hängt nämlich mit diesem Gebetskreis zusammen. Mein Leben hätte sich komplett anders entwickelt. Wenn in unserem Leben etwas Besonderes geschieht, spielen immer verschiedene Faktoren zusammen. Faktoren, die wir nicht selbst beeinflussen können. Nur zum Teil. Und im Rückblick erkennen wir, wie Gott unsere Geschicke gelenkt hat. Und dass Gott Mensch wurde, mussten verschiedene Faktoren zusammenspielen. Der richtige Ort und die richtige Zeit waren außerordentlich wichtig. Denn Gott hatte bereits 700 Jahre, bevor Christus geboren wurde, bevor Jesus zur Welt kam, hat er schon angekündigt, dass er kommen wird und wo er kommen wird. Und so war der Geburtsort festgelegt und jetzt musste Gott nur noch dafür sorgen, dass Maria, die mit dem Sohn Gottes in Erwartung war, zum Zeitpunkt der Geburt an diesen Ort kommt, nämlich nach Bethlehem. Sie wohnt ja in Nazareth. Deshalb der Titel, Gott lässt sich zum Geburtsort bringen. Das ging so. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur in Syrien. So ging jeder in seine Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Das ist wie bei uns so der Bürgerort. Das ist vielleicht für uns noch ein Begriff, wenn man jetzt sagen will, es geht alle zu eurem Bürgerort, wo ihr Bürger seid und dann werdet ihr dort gezählt. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Und während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in einer Unterkunft gefunden. Zur Zeit des Kaisers Augustus war endlich alles für die Geburt von Jesus bereit. Gott konnte nun Mensch werden. Ein wichtiger Schritt in dieser Vorbereitungszeit ereignete sich im 3. Jahrhundert vor der Geburt von Jesus. Damals eroberte Alexander der Große die Welt im rasenden Tempo. Mit Alexander begann die Hellenisierung der damaligen Welt, das heißt, die griechische Kultur durchdrang den Orient und im Gegenzug verschmolz die orientalische und die griechische Kultur miteinander. So entstand eine völkerverbindende Kultur, die weit über den politischen Zusammenbruch vom Alexanderreich erhalten blieb. Alexander starb dann schon bereits etwa mit 33 Jahren. Eine große Errungenschaft dieser Hellenisierung war die Ausbreitung der griechischen Sprache. Das damalige Griechisch ist in seiner Bedeutung vergleichbar, sogar noch wichtiger, wie bei uns der Gebrauch der englischen Sprache heute. Wer Griechisch sprach, konnte sich in diesem riesigen Reich bewegen und verständigen. Das Griechisch hat sich dann irgendwie wie verflacht, man nennt dann das allgemeine Griechisch, das ist so wie ein Engländer spricht anders Englisch als ein Amerikaner. Oder die Sprache hat sich, das Griechisch hat sich ein bisschen vereinfacht, weil das dann so viele gesprochen haben und das war dann diese Sprache. Damals wurde das Alte Testament in die griechische Sprache übersetzt. Die Übersetzung bezeichnet man heute als Septuaginta oder ganz einfach LXX. Ich habe da ein Exemplar. Das ist das Alte Testament in griechischer Sprache. Das ist das Alte Testament, das die ersten Christen verwendeten. Und die meisten Zitate im Neuen Testament, aus dem Alten Testament, sind aus dieser LXX zitiert. Das hat man übersetzt, weil viele Juden die hebräische Sprache gar nicht mehr beherrschten, weil sie zerstreut waren. So wie heute Juden leben. Ich war mit einem Juden im Militär, der konnte nicht Hebräisch damals, ist dann doch nach Israel ausgewandert, heute kann es bestimmt. Aber so war das Alte Testament zugänglich für die damalige bekannte Welt, nicht nur für Juden, sondern auch für die Griechen. So. Das war schlussendlich ein Verdienst auch dieses Eroberungszug von Alexander dem Großen. So wurde dieses Reich vorbereitet. Auf das Alexanderreich folgte dann das Römische Reich. Das Römische Reich hatte auch die übergreifende Sprache, also die völkerübergreifende Sprache behalten, deshalb ist das Neue Testament heute in Griechisch verfasst. Das Römische Reich festigte seine Macht unter Kaiser Augustus. Er schuf die Pax Romana, das römische Friedensreich. Es gab zwar Kriege in den Grenzgebieten des Reiches, aber innerhalb dieses Reiches herrschte Frieden. Die Verkehrsverbindungen waren für die damalige Zeit hervorragend. Man findet ja heute noch, so kann man noch so archäologische Straßenzüge, diese großen Straßen, die die Römer durch das ganze Reich gebaut haben, sehen. Es entstand eine Art Schengen-Raum, in dem sich alle frei bewegen konnten. Zwei Voraussetzungen wurden also geschaffen, die für eine schnelle Ausbreitung des Evangeliums wichtig waren. Das war die griechische Sprache und den dadurch konnte das Evangelium ungehindert verkündet werden. Und zum Zweiten war es der römische Frieden und die guten Verkehrswege, was ein Hindernis freies Reisen ermöglichte. Und dann eben auch in der Apostelgeschichte sehen wir, konnten die Apostel überall hinreisen, wo sie wollten. So war alles für das größte Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte vorbereitet. Gott konnte nun die Menschen besuchen. Jetzt musste nur noch Maria mit ihrem Kind an den vorgesehenen Geburtsort kommen. Und damit das geschah und geschehen konnte, setzte Gott das Römische Reich in Bewegung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches. Der Kaiser Augustus, 63 vor Christus geboren, lebte 76 Jahre und starb 14 nach Christus. Er war der bedeutendste Kaiser des Römischen Reiches. 31 vor Christus, als 32-jähriger Mann, kam Augustus an die Macht und nach 4 Jahren verlieh ihm der römische Senat den Ehrentitel Augustus. Das bedeutet so viel wie Erhabener, Verehrungswürdiger oder göttlich geweihter. Im Laufe seiner 45 Regierungsjahre wurden ihm weitere Ehrentitel verliehen. Da gibt es eine ganze Reihe, da müssen wir gerade Zeit haben, die alle zu verlesen. Er wurde wie ein Gott verehrt, die Menschen opferten vor seinen Statuen, die im ganzen Reich errichtet worden waren. Dieser mächtige Kaiser, er ließ seinen bedeutungsvollsten und wichtigsten Befehl, alle Bewohner seines Weltreichs sollen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Er wollte wissen, wie reich und mächtig er ist. Er wollte in Erfahrung bringen, wie viel Steuern er einziehen konnte, denn das Römische Reich benötigte sehr viel Geld. 3 solche Volkszählungen soll Augustus während seines Lebens veranlasst haben. Vermutlich handelt es sich bei der Volkszählung, über die Lukas berichtet, um die 2. Volkszählung, jedoch um die 1. Schätzung, seit Quirinius Statthalter in Syrien war. Kann man alles nachlesen, wenn ihr die ausgeschriebene Predigt nehmt, habt ihr die Fußnote. Augustus selber hatte etwas niedergeschrieben, was man heute noch lesen kann, und dort werden auch diese Volkszählungen erwähnt. Das Israel wurde vom Statthalter von Syrien her verwaltet. Alle Bewohner des Römischen Reiches mussten diesem Befehl befolgen und in die Stadt ihrer Herkunft reisen. Wer den Gehorsam gegenüber dem Kaiser verweigerte, riskierte sein Leben. Und als ich dem Befehl des Augustus widersetzte, beging Majestätsbeleidigung, weil er eben diesen Befehl nicht befolgte. Auf Majestätsbeleidigung stand der Tod damals im Römischen Reich. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Erstaunlich, wie mächtig Augustus wurde. Er kann Befehle erteilen und die Menschen im ganzen Reich müssen gehorchen. Ein ganzes Reich kommt in Bewegung. Menschen reisen massenhaft. Doch egal, wie mächtig ein Herrscher sein mag, im Vergleich zu Gott ist jeder Herrscher machtlos. Menschen können ihre Macht nur innerhalb ihrer Grenzen ausüben, die Gott ihnen setzt. Und Gott kann mächtige Menschen dazu bringen, das zu tun, was er will, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, was sie eigentlich bewirken und was es eigentlich geht. Augustus veranlasste zwar diese Volkszählung, aber im Grunde handelte es sich um einen Auftrag Gottes, ohne dass er sich dessen bewusst war. Gott ließ diese Volkszählung durch Augustus ausführen, dass er seinen Sohn nach Bethlehem bringen konnte. Denn dort, so hatte er es durch den Propheten Micha verkündigt, dort soll der Sohn Gottes geboren werden. Denn Micha sagte, und Micha schreibt: Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und Ewigkeit her ist. Und das hat man gewusst. Als Herodes der Große, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, die kamen ja nicht in einen Stall. Wohin gingen die? Die gingen zum Königspalast. Ein König ist geboren. Sie fragen den Herodes: Wo ist jetzt der König, der Neugeborene? Herodes lässt die Schriftgelehrten holen, die Jüdischen, und sagt: Wo kommt der Neugeborene König Israels zur Welt? Und die Schriftgelehrten sagten: In Bethlehem. Sie wussten das, weil das Micha angekündigt. Also musste Maria irgendwie von Nazareth nach Bethlehem kommen. Und selbstverständlich hätte Gott auch andere Möglichkeiten wählen können, um Maria und Josef nach Bethlehem zu bringen. Zum Beispiel hätte der Engel Gabriel, als er Maria die Geburt von Jesus ankündigte, sagen können, sie soll möglichst bald nach Bethlehem reisen, damit sie dort dieses Kind gebären kann. Aber er sagt ihr, sie soll zu Elisabeth gehen, nicht nach Bethlehem. Also Gott wählte einen anderen Weg. Denn jeder, der es sehen will, soll erkennen, dass hier Gott am Werk ist. Wäre Maria ohne diesen Befehl des Kaisers Augustus nach Bethlehem gereist, könnte man ihr vorwerfen, sie hätte sich selbst zur Mutter Gottes machen lassen wollen. Sie hätte das aus eigenem Antrieb gemacht. Sie hätte eine Vision gehabt, die gar nicht göttlich ist. Durch den Befehl des Kaisers Augustus setzte Gott ein Weltreich in Bewegung, damit der Retter der Welt dort zur Welt kommen konnte, wo Gott es vorhergesagt hatte. Maria musste nach Bethlehem reisen. Sie hatte keine andere Wahl. Es ist sehr erstaunlich, dass während der 45-jährigen Regierungszeit des Kaisers Augustus diese Volkszählung genau zu diesem Zeitpunkt stattfand. Nur wenige Monate früher oder später hätte Maria ihr Kind nicht in Nazareth entbunden. Wäre es im dritten Monat nach Bethlehem gereist, zur Volkszählung, wäre sie im vierten Monat wieder in Nazareth gewesen. Wäre die Volkszählung nur etwas später gewesen, hätte sie Jesus in Nazareth geboren. Es gab nur ein kleines Fenster, das zur Verfügung stand, damit die Geburt in Bethlehem stattfinden konnte. So wie es der Prophet schon 700 Jahre zuvor ankündigte. Das ist Gottes souveränes Handeln in der Weltgeschichte. Das ist seine Perfektion. Im Rückblick sehen wir, wie Gott seine Macht demonstrierte. Ganz eigentlich unscheinbar. Aber es ist seine Handschrift. Die Geburt von Jesus in Bethlehem ist ein Beweis dafür, dass Gott die Weltgeschichte in Händen hält und sie ihm nicht entgleiten wird. Er ist und bleibt Herr über alles Geschehen. Es ist und bleibt so, wie Daniel im Alten Testament schon sagte: Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Unsere Welt droht aus den Fugen zu geraten, oder droht nicht nur, sondern sie ist bereits aus den Fugen geraten. Man bekommt den Eindruck, dass sich in vielen Gebieten der Erde die Konflikte und Katastrophen immer mehr zuspitzen. Wir selber haben ja Angst in Europa, was uns auch noch zustoßen könnte. Die schrecklichen Kriege in den vielen Ländern, auch in der Ukraine, sind einfach unfassbar. Und niemand hat eine durchschlagende Idee, wie die Konflikte gelöst werden können. Und jeder kämpft für seine Vorteile. Selbst die UNO, die eigentlich Frieden stiften sollte und deshalb auch gegründet worden ist, muss meistens hilflos zusehen, wie die Kriege sich ausbreiten und wüten. Und trotz dieser beängstigenden Entwicklungen in unserer Welt bleiben wir als Christen geborgen. Denn der Friede mit Gott lässt uns innerlich zur Ruhe kommen. Wir wissen, Gott wird das, was er uns Christen versprochen hat und jedem Menschen, der an ihn glaubt, wird er erfüllen können. Auch wenn wir nicht verstehen, wie, aber er wird es tun. Wir wissen, Gott hat alles im Griff. Und was er versprochen hat, das wird er tun. Wir verlieren die Übersicht, aber Gott verliert sie nicht. Wie zur Zeit des Kaisers Augustus hält Gott die Weltgeschichte auch heute in seinen Händen. Im Rückblick werden wir einmal darüber staunen, wie er alles geführt und geleitet hat. Das Weihnachtsgeschehen sagt uns, Gott wird alle Versprechen voll und ganz erfüllen. Wir können uns auf ihn verlassen. Er wird durch die Wirren der Zeiten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Und er wird auch dafür sorgen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Die Voraussetzungen waren also geschaffen. Das weiß ich gar nicht, doch. Die Voraussetzungen waren also geschaffen. Jetzt konnte Jesus kommen. Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Und wie wir wissen, war Maria schwanger. Ungefähr 170 Kilometer war die Strecke von Nazareth nach Bethlehem. so weit wie von Zürich nach Bellinzona oder nach Freiburg. Mindestens 5 Tage reisen, und das mit einer hochschwangeren Frau. Aber was hätte sie sonst tun sollen? Sie musste dem Befehl des Augustus folgen. Endlich in Bethlehem angekommen, hatten sie Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden. Sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Damit ist deutlich, wie sich das Leben von Jesus entwickeln würde. Schon bei seiner Geburt bekam er keinen angemessenen Platz. Seine Geburt ist sozusagen wie ein Programm. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Es war wohl kein böser Wille der Menschen, dass Maria und Josef keinen Platz gefunden hatten. Vermutlich hätte gern jeder, an dem sie an die Türe klopften, so wie wir das in den Weihnachtsspielen sehen, vermutlich hätte jeder gern ihnen Platz gemacht, wenn sie ihn nur gehabt hätten. Es hatte einfach keinen Platz. Das Boot war sozusagen voll. Aber immerhin fanden sie einen Stall, in einem Stall einen Ort, an dem sie sich niederlegen konnte. In einem Stall. Ich weiß nicht, welche Frau in einem Stall ein Kind gebären möchte. Gut, vielleicht war man früher etwas härter im Nehmen. Aber so ein Stall. Aber Lukas machte deswegen niemandem einen Vorwurf. Er beschreibt einfach, wie es war. Bethlehem war aufgrund der Volkszählung einfach schlicht und ergreifend überfüllt. Und in Bethlehem angekommen, gebar Maria ihr erstes Kind. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Jetzt war der Sohn Gottes geboren. Jetzt war Gott Mensch geworden. Und dadurch machte sich Gott selbst verletzlich. Wie das der Prophet Jesaja bereits ankündigte, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Isai ist ein Stammvater von Jesus. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Verletzlich wie ein Trieb eines Baumstumpfes begann das Erlösungswerk von Jesus. Oder wie Paulus eindrücklich das sagt, Jesus Christus, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Für mich einer der schönsten Weihnachtsverse. Jesus wurde arm für uns, damit wir reich werden können. Er hat sich verletzlich gemacht. Bethlehem heißt übrigens Brothausen, Haus des Brotes. Denn Bet heißt Haus, Lechem heißt Brot. Jesus sagt einmal von sich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das Brot des Lebens kommt in Brothausen zur Welt. Ist doch krass. Das ist Gottes Handschrift. Wenn du diesen Jesus, der das Brot des Lebens ist, wenn du ihm vertraust, dann wirst du ewiges Leben bekommen. Jesus sagt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Glaubst du an Jesus? Hat er in deinem Herzen Platz gefunden? Oder steht er auch davor und sagt, du, eigentlich würde ich gern mit dir unterwegs sein. Ich würde dir gern helfen, ich würde dich gern ermutigen, ich würde dir gern Geborgenheit schenken. Aber du musst mir Platz machen. Ich dränge mich nicht auf. Gott wird Mensch. Und wenn Gott Mensch wird, setzt er ein Weltreich in Bewegung. Und es wäre ja komisch, wenn Gott in diese Welt kommt, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn das nicht spektakulär wäre. Wenn das so ganz normal gehen würde. Aber es ist spektakulär, wenn man genau hinsieht. Es geschieht zwar fast wie im Verborgenen, aber trotzdem spektakulär. Es trägt Gottes Handschrift. Gott musste von Maria an seinen Geburtsort gebracht werden. Denn er musste in Bethlehem geboren werden, weil Gott das so versprochen hat. Sonst hätten wir nicht erkannt, dass das der Messias ist. Weil die ganzen jüdischen Menschen auch damals wussten, wenn der Messias, der Retter dieser Welt kommt, dann kommt er in Bethlehem zur Welt. Die Vorbereitungen dauerten Jahrhunderte, bis im Römischen Reich, als der Kaiser Augustus regierte, die Zeit reif war. Jetzt konnte Gott Mensch werden. Jetzt war alles vorbereitet. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Galatien: Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit dafür gekommen war, als alles vorbereitet war, damit nachdem Jesus auch am Kreuz starb, damit dann das Evangelium über die Welt laufen kann. Dass die Botschaft weitergeht. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Alles war bereit für den Herrn aller Herren und für den König aller Könige. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob Jesus in unserem Herz Platz gefunden hat. Das ist das großartigste Ereignis, das großartige Ereignis an Weihnachten. Gott besucht uns Menschen. Gott wurde Mensch. Und wenn es wirklich Weihnachten wird, dann wird es Weihnachten, Gott auch in meinem Herzen Platz finden. Johannes beginnt sein Evangelium, dem er schreibt: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und wer Jesus in seinem Herzen Platz macht, der wird aus dem unerschöpflichen Reichtum Gottes leben können. Wie Johannes weiterschreibt: Wir alle haben aus der Fülle seines Reiches Gnade und immer neue Gnade genommen. Das wünsche ich uns allen, nicht nur in dieser Advents- und Weihnachtszeit, sondern dass wir das erfahren, unser ganzes Leben, über unser Sterben hinaus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und dass wir an der Geschichte sehen können, nicht nur jetzt, wie Maria und Josef nach Bethlehem kamen und du ein Weltreich in Bewegung gesetzt hast, sondern es gibt noch viele andere Aspekte, die zeigen, dass das deine Handschrift trägt. Und dass du die Versprechen, die du uns Menschen gemacht hast, einhältst und einhalten wirst. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, als verletzlicher Mensch, als Baby in diese Welt zu kommen. Und du bereit warst, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, diesen Spott und diese Brutalität zu ertragen, aus Liebe zu uns. Und wir wissen, du bist auferstanden und lebst. Und du leitest uns durch unser Leben, wenn wir dir vertrauen. Und wenn es in unseren Herzen noch nicht Weihnachten geworden ist, so lass es doch heute Weihnachten werden, dass du in jedem von uns Platz findest. Amen.